Heute mit Julia Gutsend, Festivalbookerin bei Good Life Artists.
Du kannst halt ein Festival mit kommerziellen Künstlern, sage ich jetzt mal, nicht ohne Sponsoring machen. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, das zu haben. Und ich habe das früher auch selber unterschätzt, weil man ist ja immer, wenn man Punker ist und aus der Szene kommt, ist man ja immer gegen Sponsoring. Und es ist aber nicht machbar ohne Sponsoring einfach. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns.
Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich sehr darüber, heute Julia Gutsend im Radfield Podcast begrüßen zu dürfen. Ich denke, man kann sagen, Julias Karriere in der Musikbranche ist im Prinzip ja eng mit dem Melt Festival verbunden, denn sie ist ja schon seit ungefähr 15 Jahren dort involviert, insbesondere im Booking. Und darüber hinaus war und ist sie an weiteren großen Festivalnamen beteiligt, sei es dem Splash Festival, dem Berlin Festival oder auch dem deutschen Lollapalooza. Herzlich willkommen im Radfield Podcast. Hallo Julia.
Hallo, danke. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du aufgrund von der ganzen Corona-Geschichte auch sehr, sehr arbeitsreiche Tage hinter dir hattest. Da wäre natürlich jetzt auch mal die Frage, hat sich der erste Sturm jetzt auch schon gelegt oder wie sieht es gerade bei dir aus?
Ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel weniger zu tun. Also es war ja, erstmal waren wir in so einer Abwartephase, wo wir erstmal gucken mussten, wie das weitergeht und ob es dann so schlimm wird, wie man überhaupt denkt. Und wir hatten anfangs auch noch geplant, unsere Festivals von dem Sommer in den Herbst zu verlegen und dann alles im September abzufeuern, so 4 Wochen hintereinander. Das hat sich inzwischen zerschlagen, diese Idee. Und ja, am Anfang haben wir eben nur abgewartet, wie es sich entwickelt. Und irgendwann war dann der Punkt, wo es soweit war, dass wir absagen mussten. Und dann war natürlich nochmal etwas mehr los, weil wir den ganzen Künstlern und Agenten schreiben mussten und Bescheid sagen mussten, dass jetzt abgesagt ist. Das war jetzt aber nicht so ein großes Ding, weil die das schon gewohnt waren. Also die bekommen ja die ganze Zeit nur Absagen. Ja. Und ja, jetzt langsam habe ich wieder was zu tun, weil ich jetzt anfange, das nächste Jahr zu buchen eben. Ja.
Okay. Bevor wir darüber sprechen, was du so jetzt gerade machst und wo die Reise noch so hingeht, lass uns doch vielleicht einmal mal kurz einen Blick darauf werfen, wie es bei dir so alles losging. Denn du bist ja auch schon eine ganze Weile in der Musikbranche sogar oder Musikszene unterwegs. Ich habe gelesen, dass du mit 15 Jahren schon ein erstes Konzert organisiert hast oder sagen wir es mal, wenn ich das richtig verstehe, organisieren solltest. Ja. Also kannst du mal sagen, wie es da so bei dir losging?
Es ging so los, also ich komme aus einem Vorort von München und das war so, dass ich eben in die Punk- und Hardcore-Szene reingekommen bin und über meinen Bruder, der immer in Bands gespielt hat. Und da hat ein Freund von mir im Westclub Germering immer Hardcore-Konzerte, also eher so Emo-Konzerte organisiert. Und der ist dann nach Tübingen zum Studieren gezogen und hat eben gefragt, ob ich das weitermachen möchte. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, der fand mich ganz kompetent. Und dann war tatsächlich, dann haben mich einfach hat er den Bookern halt meinen Kontakt weitergegeben. Und die haben mich dann angerufen und gefragt, ob ich Konzerte machen möchte. Und dann war mein erstes Konzert tatsächlich Horace Pinker mit, also gleich eine amerikanische Band, im Jutze-Kirchheim in einem Vorort von München.
Wahnsinn, ja. Waren die Englischkenntnisse der mit 15 schon gut genug?
Irgendwie haben wir das hingekriegt. Ja, ich habe mich auch super gut mit denen verstanden. Ich habe die dann Jahre später tatsächlich noch in Chicago besucht und bin heute auch noch mit denen auf Facebook befreundet und so. Das hat irgendwie funktioniert. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich da tue, aber wir haben uns ganz gut verstanden tatsächlich. Ja.
Dein Bruder, ist das Florian, der von Fleißwater und jetzt Gewalt?
Ja, genau.
Okay. Alles klar. Mhm. Dann bist du ja quasi, hast du schon erzählt, in diese ganze bayerische bzw. berühmt-berüchtigte Münchner Hardcore-Szene auch dann irgendwie reingerutscht. Ne? Das war ja irgendwie so alles eine Suppe, glaube ich, ne?
Ja, genau, damit bin ich sozusagen aufgewachsen. Da bin ich reingerutscht. Mhm. Mein Bruder hat mich mitgenommen auf ein Konzert und ich war so begeistert davon, dass man das selber machen kann, dass es Leute, die ein bisschen älter waren als ich, einfach selber Konzerte organisiert haben und da gekocht haben und geputzt haben und die Kasse selber gemacht haben. Ich wusste überhaupt nicht, dass man das machen kann.
Ja, okay. Aber es gibt ja auch noch viele von denen, die auch wirklich jetzt noch beruflich damit zu tun haben in der Musikbranche, ne?
Ja, das finde ich eh total witzig, dass das in der Hardcore-Branche, ich glaube, das ist dieses DIY-Ding, dass ganz viele Leute, die auch bei uns auf den Festivals arbeiten, sind eben in der Hardcore-Szene groß geworden oder kennt man halt von früher.
Okay. War es für dich eigentlich nie eine Option, auch selber Musik zu machen? Spielst du selber auch ein Instrument?
Nee, tatsächlich nicht. Mein Bruder hat immer versucht, mir Gitarre spielen beizubringen. Ich war immer zu ungeduldig. Ich kann den Anfang von Today von Smashing Pumpkins auf der Gitarre, aber das ist alles.
Das ist alles, ja. Genau. Okay. Also für dich war dann schon relativ schnell klar, dass wenn du in der Musikszene unterwegs bist, nicht auf der Bühne sozusagen, sondern hinter der Bühne.
Genau, das war nie mein Ding. Bei mir ist es auch so, ich habe tatsächlich so ein bisschen Bühnenangst. Ich stelle mich nicht gerne auf die Bühne. Ich bin nicht so der extrovertierte Typ, der sich gerne anschauen lässt. Und deswegen ist es bei mir, ich bin eher so die Person, die hinter den Kulissen die Fäden zieht.
Ja, okay. Wie ging es denn dann für dich weiter? Irgendwann war ja die Schule mal zu Ende und dann war München vielleicht auch sogar zu klein für dich.
Genau, also und dann war die Schule zu Ende und dann war es tatsächlich so, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo mich relativ viele Bands immer gefragt haben, ob ich nicht Tourmanagement für sie machen möchte und mit ihnen auf Tour gehen möchte, was ich dann auch relativ viel gemacht habe. Da war ich zum Beispiel mit Appleseed Cast 6 Wochen auf Europatour. Da sind wir wirklich komplett im Van, komplett Europa abgefahren.
Wie alt warst du da?
Da war ich Anfang 20.
Wahnsinn.
Ja. Und dann haben wir, da habe ich tatsächlich 35 Euro am Tag gekriegt und fand das wahnsinnig viel Geld. Und da das so viel Geld war, habe ich damals sogar tatsächlich noch einen Freund von mir gefragt, ob er mitkommen möchte. Und wir haben uns den Job geteilt. Also er war dann der Fahrer sozusagen. Und ich war Tourmanagerin und Merch-Girl. Und wir haben uns tatsächlich diese 35 Euro geteilt, weil wir dachten, das ist so viel Geld.
Ja, aber Wahnsinn, also dass das dann auch so schnell geklappt hat, dass sie dich gefahren haben, alle.
Ja, das war wirklich eigentlich erstaunlich. Aber es war, also ich konnte dann auch tatsächlich relativ schnell, hätte ich davon leben können, wenn ich das gewollt hätte. Aber es war dann irgendwann auch an einem Punkt, wo ich 3 Monate hintereinander nur auf Tour gewesen bin und dann gemerkt habe, ist es wirklich schwierig, ernsthafte Beziehungen aufzubauen, wenn man die ganze Zeit nur unterwegs ist. Und dass es halt schon so ist, dass deine Band dann sozusagen deine besten Freunde werden, weil es ist ja niemand anders da und mit denen bist du aber 24 Stunden am Tag zusammen und dann sind die einfach plötzlich weg und alle Beziehungen, die du hast, werden sofort wieder zerstört, weil die Leute halt eben komplett woanders wohnen und da habe ich dann halt gemerkt, das möchte ich nicht, ich möchte schon mit meinen Freunden und meiner Familie mehr Kontakt haben, als dass ich ständig nur in der Weltgeschichte rumreise.
Und war für dich dann auch klar, dass wenn du das nicht mehr weitermachen willst, dass du schon in der Musikbranche dann weiter in irgendeiner Form arbeiten willst oder war das dann erstmal für dich durch?
Nee, bei mir war es tatsächlich so, ich wollte nie in der Musikbranche arbeiten. Ich wollte mir das eigentlich immer als Hobby bewahren. Und es war aber dann immer so, dass ich, also ich habe auch studiert. Ich bin eigentlich Übersetzerin für Englisch und Spanisch und Wirtschaft und wollte eigentlich das als Job machen. Mir sind dann aber immer Jobs in der Musikbranche angeboten worden, beziehungsweise ich bin da halt so reingerutscht, mehr oder weniger. Und es war halt dann, mache ich das Praktikum als Übersetzerin oder mache ich jetzt was richtig Cooles in der Musikbranche? Und ich habe tatsächlich auch eine ganze Weile gebraucht, um meinen Frieden damit zu schließen, dass ich in Gänsefüßchen keinen richtigen Job habe, sondern dass ich sozusagen das mache, was ich liebe und dafür Geld bekomme. Das war für mich am Anfang total komisch.
Ja, warum glaubst du, haben die dich immer gefragt? Du hast ja erstmal versucht, da so ein bisschen wegzukommen und dann haben sie dich ja doch immer wieder gefragt. Was hat dich da so ausgezeichnet oder was waren so die Gründe, warum die immer wieder dich gefragt haben?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, weil ich mich einfach durchgebissen habe und weil ich glaube, ich einen ganz guten Job gemacht habe. Ich war halt sehr engagiert und wollte immer, dass alles gut funktioniert und habe halt einfach alles gemacht und war mir für nichts zu schade einfach. Ich glaube, das war es einfach.
Okay. Du hast aber, glaube ich, in der Zeit dann auch relativ viel auch geschrieben, ne? Also
ja.
Also Reviews vor allen Dingen für Musikzeitschriften und so weiter. Da bist du dann quasi, hast du nochmal so ein bisschen die Seiten gewechselt dann parallel, oder?
Ja, genau. Das war halt eigentlich, dass ich mir dann in den Kopf gesetzt hatte, ich will lieber Journalistin werden. Ich hatte damals aber tatsächlich nicht so richtig gecheckt, sage ich jetzt mal, dass das ja auch ein Job ist, den man erstmal lernen muss und habe das eher so als Autodidakt gemacht. Und das ist mir auch relativ schwer gefallen immer. Also ich habe da immer wahnsinnig lange gebraucht dafür. Und die Sache ist die, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht mein Traum ist, sondern dass das der Traum von meiner Mutter ist, Schriftstellerin oder Journalistin zu werden. Und sie das aber auf mich projiziert hat und ich das auch angenommen habe sozusagen. Mhm. Und das ist ja tatsächlich bei ganz vielen Kindern so, dass die einfach den Job machen, den ihre Eltern machen oder gerne machen würden einfach. Und dass man sich erstmal, wenn man erwachsen wird, damit auseinandersetzen möchte, was ist denn überhaupt meins und was ist von mir und was ist von meinen Eltern übernommen. Und das habe ich halt gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so mein Ding ist und dass mir das gar nicht so viel Spaß macht, sondern dass das eigentlich das ist, was meine Mutter machen möchte. Und dann habe ich auch wirklich radikal sofort damit aufgehört, weil ich auch gemerkt habe, ich bin da gar nicht so gut drin.
Okay, ja, spannend, weil ich hatte nämlich gesehen, dass sogar Reviews von dir bei der Zeit auch erschienen sind. Ja. Solche sagen, also so ganz schlecht kann es ja nur auch nicht gewesen sein. Aber klar, wenn du halt sagst, es ist einfach nicht deins, dann verstehe ich natürlich auch, dass man dann irgendwie sagt, nee, dann jetzt nicht.
Ja, ich habe schon ein paar Sachen geschrieben, auf die ich stolz bin und die ich auch gut finde und die ich mir auch noch durchlesen kann. Die meisten Sachen traut man sich ja gar nicht mehr durchzulesen im Nachhinein. Mhm. Aber das war halt wirklich eine extreme Arbeit für mich, da hinzukommen. Also ich musste das dann 1000 Millionen Mal redigieren und immer wieder und wieder machen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin halt so jemand, der sich dann festbeißt und der das dann halt auch wirklich macht und die Zeit da reinsteckt und so. Und es war halt auch so, ich hatte damals dann ein Praktikum bei der Intro gemacht, weil ich mir halt eben gesagt habe, ich will was anderes machen als Tourmanagement. Und die haben damals ja auch das Melt-Festival dann gemacht und ich habe zur Hälfte halt für Intro geschrieben und zur anderen Hälfte habe ich Melt gemacht und die Leute bei der Intro haben mir dann halt gesagt, danach so ganz radikal, Julia, das wird nichts, du bist keine Journalistin, das kannst du nicht. Und ich fand es damals richtig gemein. Und ja, dazu muss man aber auch sagen, es war damals auch wirklich so eine Männermischpoke. Man hatte da gar nicht so eine richtige Chance. Und es war aber dann halt auch, dass der Stefan vom Melt Festival gesagt hat, ja, aber das kannst du, Festival organisieren kannst du. Deswegen geben wir dir trotzdem einen richtigen Job einfach, weil dann habe ich halt das gemacht und habe halt gemerkt, okay, das ist wohl doch das, wo mein Weg mich hinführen soll. Und das ist halt das, was ich kann einfach.
Okay, das heißt, da sind wir dann schon beim Intro oder auch jetzt beim Meltern. Das heißt, du bist quasi aus diesem Redaktionspraktikum direkt eigentlich verpflichtet worden für Melt.
Genau.
Und seitdem bist du quasi dabei eigentlich.
Genau. Ne? Es war eigentlich, dass ich sogar im Praktikum bei meinem ersten Melt wurde ich einfach an Natas Infopoint gesetzt und wurde gesagt, mach mal. Und ich dachte mir, ja, ist ja nur ein größeres Konzert mit ein paar mehr Musikern irgendwie. Also ich habe das auch total unterschätzt, würde ich jetzt mal sagen. Aber da waren natürlich schon Leute dabei als Artist-Host, die halt vor mir das schon gemacht haben. Und da muss man sagen, die haben mir einfach wahnsinnig geholfen und den Rücken gestärkt und haben mich damit durchgezogen, dass ich das hinkriege. Also das war halt, dieses Team war schon damals so super. Und die haben halt eigentlich mir alles beigebracht, was ich wissen musste.
Aber die Firma, die ja quasi daraus entstanden ist, das war, glaube ich, dann Meltbooking, ne? Mhm. Die wurde ja quasi zu dem Zeitpunkt, wo du gewechselt bist vom Intro dann zu Melt, wurde ja auch gerade erst neu aufgebaut, oder? Also du warst ja mit einer der ersten Angestellten dann, oder?
Ja, ich habe die Personalnummer 4.
Okay.
Ich war wohl insgesamt die 4. Angestellte.
Ja.
Aber eigentlich die 2. bei Melt, ich weiß nicht, wer die anderen sind oder wieso ich Personalnummer 4 hatte. Bei Melt war ich die 2. Angestellte.
Okay,
Ja, das war Meltbooking. Tatsächlich haben wir dann gegründet, weil ich das unbedingt wollte, weil ich gesagt habe, ich finde es halt im Winter langweilig. Ich bin halt so jemand, der lieber zu viel als zu wenig zu tun hat. Und man sagt mir auch nach, dass ich nur glücklich bin, wenn ich Stress habe. Und deswegen war ich halt einfach so, ich habe halt meinen Chef die ganze Zeit zugeschwallert, dass ich gerne eine Booking-Agentur machen möchte. Und dann haben wir das halt gemacht, weil von anderer Seite von den Agenten auch, die halt das Mail-Festival gut fanden und fanden, dass wir da einen super Job machen, die haben halt auch immer gesagt, hey, wollt ihr nicht auch die Touren von unseren Künstlern buchen? Und dann haben wir das halt angefangen.
Ach krass, okay. Jetzt vielleicht einmal kurz, wir reden so viel über das Melt. Einmal, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, dass wir das einordnen können. Für jemand, der das jetzt noch gar nicht kennt, was macht so den Reiz des Festivals aus? Was ist das überhaupt für ein Festival?
Aber das Melt ist das beste Festival der Welt. das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir einfach, das Melt wurde eigentlich von jemand anders gegründet und war am Anfang ein Techno-Festival. Und es ging aber darum, diverse Musikgenres, die man einfach mag, miteinander zu verschmelzen, weil die meisten Leute hören ja nicht nur eine Musik. Und damals gab es halt nur so Rock-Festivals, sondern hören halt mehrere Genres. Und da ging es einfach darum, alles, was gut ist, in einen Topf zu packen und einfach ein Festival zu machen, was alle Musikgeschmäcker anspricht, die einem halt gefallen sozusagen. Und das Melt hat sich halt schon meines Erachtens immer dadurch ausgezeichnet, dass alle Bühnen relativ klein waren und es eher so ein bisschen in die klubbige Richtung ging. Und du kannst halt die ganze Nacht zu Techno durchtanzen. Es gab halt immer diesen Sleepless Floor, der halt die kompletten 3 Tage durchgelaufen ist. Du kannst aber auch gleichzeitig dir Bands anschauen und es fühlt sich halt nie an, als wäre es ein riesiges Festival. Es fühlt sich nie an, als würdest du auf wären 20.000 Leute um dich rum, weil es halt relativ kleine Floors sind und alles relativ verteilt auf dem Gelände ist. Und es ist einfach auf dem schönsten Festivalgelände der Welt. Ferropolis, das ist ein Braunkohletagebau. Da stehen 5 so riesige Bagger rum, die nachts beleuchtet sind und Feuer spucken und mit Lasern rumschießen. Und es war einfach, ich glaube, die ersten 8 bis 10 Jahre, wo ich auf dem Festival war, war immer, wenn ich nachts übers Gelände gegangen bin, bin ich immer ausgerastet, weil ich gar nicht damit klargekommen bin, wie dieses Gelände einfach schön gemacht worden ist mit diesen ganzen Lasern und Feuer und Lichtern und alles Mögliche. Und das ist halt so ein krasses Erlebnis, da auf diesem Gelände nachts zu sein, weil es einfach so schön gemacht ist.
Wahnsinn. Das jetzt nochmal so, also diese Begeisterung auch zu hören für das Festival, Wahnsinn.
Ja, ich liebe dieses Festival, also wirklich auch noch nach all den Jahren, ich finde es einfach das beste Festival der Welt.
Als du dazugekommen bist, war das schon auf dem Gelände?
Ja, das war schon auf dem Gelände, genau.
Okay, alles klar. Kannst du denn vielleicht auch nochmal sagen, seitdem hat sich ja auch vieles getan bei euch, beziehungsweise auch in der Firma. Welche Aufgabengebiete hast du in den ganzen Jahren denn so durchlaufen und
also
was hast du da so alles gemacht?
ich habe relativ viel gemacht. Wie gesagt, am Anfang waren wir nur zwei Festangestellte bei Meld und da haben halt, da hat das Sponsoring vom Intro, hat halt Sponsoring gemacht und so. Und da haben die ganzen Intro-Leute haben halt beim Festival vor Ort auch immer mitgeholfen. Und da habe ich eigentlich alles gemacht, von Buchhaltung über was weiß ich, also einfach alle Aufgabengebiete, weil wie gesagt, wir waren nur zwei Leute, da haben wir auch die Nächte lang einfach durchgearbeitet, um dieses Festival auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich mich lange Jahre lang tatsächlich auf den Artist-Bereich konzentriert und habe mich hauptsächlich darum gekümmert, zwischendrin auch immer noch so Aufgabengebiete wie den VIP-Bereich dazu bekommen und habe dann zwischendrin auch Tourbooking gemacht und habe mich jetzt eigentlich, also letztes Jahr habe ich endgültig, war so eine Übergangsphase, dass ich den Artist-Bereich abgegeben habe an eine neue Kollegin und jetzt konzentriere ich mich eigentlich nur noch aufs Booking, allerdings inzwischen eher aufs Lollapalooza und auf ein neues Festival, was wir in München jetzt 2021 das erste Mal machen, das heißt Superbloom. Und buche auch ein Festival in Irland, das heißt Body and Soul. Das ist auch so ähnlich wie Smelt und noch zwei Festivals in Rumänien. Und das Smelt macht inzwischen auch ein anderer Kollege von mir.
Okay. Wie groß ist Smelt Booking eigentlich im Moment?
Das ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Es ist, wir haben so viele Unterfirmen. Also ich würde sagen, in unserem Berliner Büro sind so vielleicht 50 Leute on-off so, weil wir haben auch viele feste Freie. Ja, genau.
Okay. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, in den Jahren hat sich auch einiges geändert. Du hast gerade davon gesprochen, in Irland gibt es eins, das ist so ein bisschen vergleichbar jetzt mit dem Meld-Festival. Wenn du dir das so anguckst, so von damals bis jetzt, was hat sich denn jetzt so konkret verändert, für wenn man ein Festival macht? Gibt es mehr Konkurrenz? Bist du eigentlich dazu gezwungen, alles irgendwie mal größer, bunter, lauter zu machen? Oder was sind so die entscheidenden Faktoren da?
Ja, es ist schon so. Also früher hatte das Meld ja so ein Alleinstellungsmerkmal und es gab halt nichts wie das Meld. Und jetzt gibt es unglaublich viele Festivals, die relativ ähnlich sind einfach. Es ist auch mehr in Richtung gegangen. Es ist nicht mehr so, dass man einfach eine Bühne auf dem Feld stellen kann und Künstler buchen kann, sondern die Leute erwarten halt schon mehr. Die erwarten noch Zusatzprogramme wie irgendwelche Yogastunden oder was weiß ich, Blumenkränze flechten oder sonst irgendwas. Und die Leute erwarten sehr viel mehr Deko und andere Sachen beim Festival und deswegen ist das Meld nicht mehr so einzigartig, wie es einfach mal war, weil es halt sehr viel in der Art inzwischen gibt und es, also was am krassesten ist, ist natürlich, die Künstlergagen sind total explodiert, beziehungsweise die Kosten allgemein. Es ist halt, die Leute können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es teilweise auch ist, Headliner zu bekommen, weil es gar nicht so viele gibt und dann ist der eine nicht verfügbar, der andere ist zu teuer und lauter solche Geschichten. Und es gibt tatsächlich sehr viel mehr Festivals und sehr viel mehr Konkurrenz einfach.
Ja, Stichwort Gagen bzw. Künstlerbuchen, das finde ich immer ganz interessant. Ich hatte da auch mal mit jemandem drüber gesprochen. Wenn du so mit Bands oder auch dann mit Headlinern oder Agenturen dann halt sprichst, ist das dann, könnte ich mir halt vorstellen, dass man irgendwann so ein bisschen auch das Verhältnis zum Geld auch zumindest auf professioneller Ebene komplett verliert, weil man dann irgendwelche 5-6-stelligen Summen in irgendwelche E-Mails schreibt und irgendwann auch gar nicht mehr so richtig durchblickt, ist das jetzt viel, wenig, 1000 mehr, ist auch irgendwie egal.
Ja, so ist es tatsächlich ein bisschen. Man verliert dann schon ein bisschen das Verhältnis zum Geld, weil ich natürlich mit einem Vielfachen meines Jahresgehalts arbeite einfach und es ist an einer Stelle muss man dann sparen. An anderer Stelle ist es, wie gesagt, sind gewisse Größenordnungen einfach am Start, wo dann ein paar tausend Euro mehr auch nichts mehr ausmachen. Allerdings bin ich schon so ein Sparfuchs. Also ich versuche schon immer das Beste rauszuholen. Mhm. Allerdings finde ich halt auch, es müssen beide Seiten zufrieden sein. Ich finde es dann halt auch, also so Konzepte wie Pay-to-Play oder kleinen Künstlern gar keine Gage zu zahlen, finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ich versuche halt schon immer jedem zumindest eine kleine Gage zu bezahlen.
Hm. Okay. Jetzt sind wir hier so ein Podcast, der sich auch versucht, so ein bisschen in der Musikbranche umzuschauen. Ich habe tatsächlich auch nochmal überlegt, weil das fand ich auch ganz spannend beim Weltfestival, wenn man sagt, du hast eben auch erwähnt, Sponsoring und solche Sachen. Ich habe mich gefragt, wie wichtig sind Ticketverkäufe für Festivals im Gesamtumsatz? Vor allen Dingen im Vergleich zu den Sponsorengeldern, weil ich habe gesehen, du warst auch mal in einer Diskussion, ich glaube im Deutschlandfunk, wo es darum geht, wie Festivals kommerzialisiert werden oder so. Ja. Aber natürlich, jegliche Form von Kultur muss ja irgendwie auch gesponsert werden, weil sie sonst eigentlich gar nicht richtig stattfinden würde. Dann habe ich mich tatsächlich gefragt, welchen Anteil hat eigentlich so Ticketverkäufe am Gesamtumsatz und wie wichtig oder welchen Anteil haben dann die Sponsorengelder?
Also ehrlich gesagt weiß ich es jetzt nicht in Prozenten genau. Ich würde aber sagen, beides ist gleich wichtig. Du kannst halt ein Festival mit kommerziellen Künstlern, sage ich jetzt mal, nicht ohne Sponsoring machen. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, das zu haben. Und ich habe das früher auch selber unterschätzt, weil man ist ja immer, wenn man Punker ist und aus der Szene kommt, ist man ja immer gegen Sponsoring. Und es ist aber nicht machbar ohne Sponsoring einfach. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns.
Ja, denke ich auch. Ich habe halt mal nachgeguckt, so letztes Jahr waren so 25.000 Besucher da. Bei ungefähr 100 Euro netto Ticketpreis, da hast du ja schon 2,5 Millionen Euro nur an Tickets. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man so ein Festival dann in der Größenordnung einfach nur allein damit wuppt und dann halt noch mit den Einnahmen von den Ständen oder so. Ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist nicht möglich.
Und wenn du Headliner buchst, dann ist da schon, das sind dann schon auch zum Teil sechsstellige Gagen bei, ne?
Ja, kommt auf den Headliner drauf an, aber passiert schnell mal, ja.
Ja, passiert schnell mal, ja.
Okay. Ja. Besonders jetzt, heutzutage.
Ja, okay. Jetzt hast du ja gesagt, das ist nicht so einfach mit den Headlinern. Und manchmal muss man vielleicht auch so, sag ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, dann einfach den nehmen, den es gerade so gibt. Ja. Aber wenn man sich jetzt noch anguckt, gerade was ihr alles so macht, also wir hatten ja schon gesprochen, Lollapalooza, Berlin Festival, das sind auch zum Teil dann ja auch Festivals in einem außergewöhnlichen Ambiente unter Umständen auch oder halt nochmal wirklich so sehr frisch. Auch beim Booking arbeitet ihr auch mit Künstlern, die sehr, sehr frisch dabei sind, sehr neu. Und da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wie bleibt man denn eigentlich dann so am Ball? Also wie bleibt man so am Zahn der Zeit? Also gerade du, wenn du halt wirklich die Headliner buchen musst, woher kriegst du denn deine ganzen Infos, dass das jetzt gerade so die heißen, dass das so gerade der heiße Scheiß irgendwie ist?
Naja, das ist halt Marktbeobachtung. Also die Headliner sind ja nicht mehr der heiße Scheiß, sondern das sind ja tatsächlich die Leute, die kommerziell im Radio laufen und die Tickets verkaufen, die Mercedes, also jetzt beim Lollapalooza Mercedes-Benz Arena in Berlin locker ausverkaufen. Das sind ja die Headliner, die in so einer Größenordnung am Start sind und das sieht man dann natürlich auch an, wo spielen die, wie viele Tickets verkaufen die, wo sind die in den Charts, wie finden die in der Presse statt, solche Geschichten. Und ja, man redet natürlich auch ganz viel mit den Agenten und fragt, wer kommt jetzt auf Tour und geht auf Showcase-Festivals und liest halt viel Fachliteratur und hört selber viel Musik einfach.
Okay. Jetzt haben wir eben schon auch ein bisschen festgestellt, man muss definitiv, wenn man ein Festival macht, ich glaube, dass es geht, aber jedem, der Events macht, so, man muss halt schon richtig investieren, um halt entsprechende Dinge zu bieten. Für also das ganze Drumherum muss halt so aufgeblasen werden. Und ich bin halt auch noch über eine Sache gestoßen. Der Name sagte mir was, mir war gar nicht so richtig bewusst, dass es ein US-Unternehmen dann auch, nämlich Wanderlust. Wanderlust, ja. Also Wanderlust im Grunde genommen.
Wanderlust, ja.
Genau. Da geht es ja, das ist ja so eine Art Yoga-Lifestyle-Plattform, glaube ich.
Ja, genau.
Fragt man sich erst so, was macht ihr damit? Aber ihr macht ja auch richtig dann Events mit, ne?
Genau.
Also auch Konzerte.
Ja, ja. Genau. Wir haben das sozusagen nach Deutschland gebracht, dieses Konzept, und haben da angefangen, Wanderlust 108 heißt es, so kleine Tagesevents zu machen, wo halt sozusagen eine Yogalehrerin kommt und eine Yogastunde macht. Und danach gibt's noch eine Meditation und das meistens mit dem DJ und teilweise auch mit Live-Musik. Da macht zum Teil der Claudio Doncelli von Mighty Oaks die Musik, oder zum Beispiel Curse hat die Meditation bei uns ganz oft gemacht. Ich habe da schon meine Musikerkontakte reingebracht dann.
Ja, ja.
Genau. Und das ist ein ganz schönes Event auf jeden Fall. Okay. Und da kommen dann 1000 Leute oder sogar ein bisschen mehr und machen Yoga zusammen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber das ist ja, also habt ihr noch mehr ein Auge auf solchen wirklich komplett neuen Sachen, wo man dann auch zum Teil ja dann auch wirklich nochmal komplett so neue Dinge miteinander verbindet, die es zwar schon gibt, aber die man einfach nochmal neu so connected und ein neues Event draus macht?
Ja, auf jeden Fall. Wir schauen natürlich schon immer nach neuen Eventformaten und was man noch machen kann und so, auf jeden Fall. Und es ist auch bei mir zum Beispiel so, dass ich sehr viel Sport mache und mich sehr für Sport interessiere und da auch total Lust drauf habe, solche Sachen zu machen einfach.
Okay. Wenn man jetzt so deine Rolle als Booker sieht, das fragen wir uns ja viel auch, als Label oder auch als Künstler fragt man sich immer viel, wer sind denn heutzutage noch so die Kuratoren, die halt so die Sachen groß machen können? Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass es die Rolle der Medien da mittlerweile eine relativ untergeordnete Rolle spielt, zumindest der klassischen Printmedien unter Umständen. Und da stellt sich für uns zum Beispiel auch die Frage, kann denn halt auch jemand wie du, der Bands bucht, einfach auch nochmal so in die Rolle des Kurators richtig reinschlüpfen?
Dass ich Künstler groß mache, meinst du?
Genau, also dass du quasi, im Grunde genommen ist das, was du machst, ja auch so eine gewisse Kuration. Du stellst ein Programm zusammen, aber ist das auch was, wodurch du auch wirklich sozusagen merkst, so ey Mann, jetzt haben wir die und die Band oder den und den Künstler hier hingeholt und das funktioniert richtig gut und das war so der Startschuss für alles?
Naja, allein kann ich das nicht machen. Also ich kann natürlich Künstlern eine Chance geben, indem ich die auf mehrere Festivals buche. Wenn außenrum nichts passiert, dann bringt das aber alles nichts. Also ich habe schon öfters das mal gehabt, dass ich Künstler gebucht habe, die ich selber richtig gut fand, die dann aber auf Meld vor 50 Leuten gespielt haben, obwohl sie eine gute Zeit hatten. Und es ist halt einfach bei so einem großen Festival ist auch jederzeit Konkurrenz, weil es halt nicht immer nur eine Bühne ist und oder du spielst halt zu einem Slot, wo erst 20 Leute wach sind, so ungefähr. Und deswegen reicht es nicht allein, wenn ich die Leute auf eine Bühne stelle. Es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass wir gerade ein Netzwerk gründen zur Künstlerinnenförderung, das heißt Music Quality. Und da habe ich mich mit anderen Leuten aus der Musikbranche zusammengetan, zum Beispiel mit Chris Möller von Landstreicher Booking und mit Carlo, dem Manager von Anne-Mai Kantereit, und Feline Mayo von der Feline Moye heißt sie, von der BMG, wo wir versuchen wollen, Künstlerinnen mit unserer, ich sag jetzt mal, Marktmacht aufzubauen, indem wir die halt in die verschiedenen Sektoren der Musikbranche fördern. Das ist jetzt leider so ein bisschen über Corona zum Erliegen gekommen und wir hatten jetzt letzte Woche wieder unseren ersten Call, um uns neu zu sammeln und so, aber also ich glaube, wenn mehrere Leute, die wirklich auch Ahnung auf ihrem Feld haben, da zusammenarbeiten, kann man schon aktiv Künstlerinnen aufbauen, aber eine Person allein aus einem Sektor kann das, glaube ich, nicht. Und dann kommt noch dazu, dass der Künstler oder die Künstlerin tatsächlich auch was können muss. Die müssen tatsächlich auch eine gewisse Zielgruppe ansprechen, sozusagen.
Ja, aber wenn jetzt mal so konkret, also was hattet ihr da konkret vor bei der Förderung? Also wolltet ihr dann wirklich quasi, dass jeder in seinem Gebiet die nochmal pushen kann?
Genau, wir wollten halt uns Künstlerinnen raussuchen, die halt förderungswürdig sind. Und ich hatte zum Beispiel auf jedem unserer Festivals einen Slot geblockt, der auch zu einer guten Zeit gelegen ist, aber die Künstlerin sozusagen nicht überfordert, weil dann auf den anderen Bühnen Konkurrenz ist, und hätte dann aus dem Pool an Künstlerinnen, die wir gefunden haben, eben die auf die Festivals gebucht sozusagen. Das war halt mein Beitrag. Dann zum Beispiel Carlo hätte den Künstlerinnen den Support-Slot bei der nächsten Anne-Mai-Kantereit-Tour gegeben. Ja. Wir sind auch in Preis für Popkultur, zum Beispiel Chris Möller, involviert. Da hätten wir geschaut, dass wir Künstlerinnen platzieren und genau, solche Sachen halt, die jetzt natürlich alle dieses Jahr nicht stattfinden können. Ja, ja. Mussten wir erstmal den Schock verdauen, dass unser komplettes Konzept eigentlich auf Eis gelegt ist bis 2021, und haben uns jetzt aber dazu entschieden, dass wir es so ein bisschen ummünzen wollen und vielleicht so in Richtung Workshops gehen wollen und halt die Leute ein bisschen die Musikbranche näher bringen wollen und ihnen erklären wollen, wie Sachen halt laufen, und sie vielleicht so ein bisschen, ihnen halt Workshops zur Verfügung stellen wollen.
Okay. Wenn man sich jetzt mal die, nicht die Seite auf der Bühne anguckt, sondern eben auch deine Seite hinter der Bühne, auch da ist ja das immer ein großes Thema, Frauen in der Musikbranche. Du bist ja jetzt nun, hast ja nun auch sehr lange das beobachten können. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man da in jungen Jahren als Tourmanagerin irgendwo mitfährt, bis jetzt, da hat man ja schon so alles miterlebt, oder da hat man einfach viele Eindrücke gesammelt. Wie beurteilst du denn jetzt so den Weg dahin, oder so, wie ist es jetzt gerade so für dich? Wie siehst du das?
Meinst du jetzt das Thema Gleichberechtigung?
Genau, ja.
Ja, sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Also ich sehe, dass es sehr schwierig ist, für Frauen in der Musikbranche in Führungspositionen zu kommen. Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich noch schlimmer als in anderen Branchen. Und ich meine, zum Beispiel bei uns in unserem Festival-Booking-Team bin ich auch die einzige Frau. Und es ist, ich habe auch das Gefühl, dass die Arbeit von Künstlerinnen weniger wert angesehen wird als die von männlichen Künstlern. Also das kriege ich auch ganz oft mit, dass Künstlerinnen, die dieselbe Anzahl Tickets verkaufen und dieselben Streams haben im Internet und die eigentlich gleich groß sind wie ihre männlichen Pendants, weniger Gage angeboten bekommen, weil meines Erachtens ihre Arbeit nicht so wertgeschätzt wird. Okay. Und das sehe ich auch tatsächlich hinter den Kulissen. Die Frauen dürfen sehr gerne die Service-Jobs machen, die dürfen sehr gerne den Männern zuarbeiten. Ihnen wird aber keine Führungsposition gegeben. Und das sieht man auch an allen deutschen einschlägigen Agenturen, dass da einfach keine Frauen im Booking und in den Führungsetagen sitzen. Und ich muss dazu auch sagen, ich finde nicht, dass es die Schuld der Männer ist, sondern dass es einfach, wie wir alle erzogen sind. Und ich würde mich selber tatsächlich auch als sexistisch bezeichnen, weil ich einfach Dinge beigebracht bekommen habe, die meine Eltern auch nicht besser gelernt haben. Also sie konnten es Sie konnten es mir nicht besser beibringen, weil sie es selber nicht wussten, die wir uns selber alle wieder entlernen müssen einfach. Und ich merke halt selber, dass ich manchmal agiere, dass ich mich selber zurücksetze oder dass ich selber einem Mann zuarbeite, anstatt meine eigene Karriere zu fördern, weil ich das so beigebracht bekommen habe. Und das ist meines Erachtens ein großes Problem, und ich habe aber das Gefühl, dass das in den letzten Jahren auch zum Teil erkannt worden ist. Es ist zwar immer noch sehr drin in den Leuten, und man muss halt wirklich darauf achten, dass man die Leute immer wieder darauf hinweist, und das Problem an der Sache ist aber, wenn man die Leute darauf hinweist, wird man sofort als die Zicke abgestempelt und oder als was weiß ich, regt sie sich schon wieder auf, auch wenn man es ganz ruhig sagt irgendwie, weil das ist halt auch so ein sexistischer Mechanismus, der in der Gesellschaft einfach vorhanden ist. Und ich glaube, es wird sich ändern, es wird aber seine Zeit brauchen und im Moment ist es tatsächlich noch sehr, sehr ungleich. Also und allein schon aus dem Grund, dass die Frau, die eigentlich in derselben Position sein sollte wie der Mann, einfach deren ihre Arbeit als nicht so wertvoll angesehen wird wie die vom Mann.
Okay. Aber was ich zumindest wahrnehme, ist, dass sich auf jeden Fall die Frauen doch in den letzten Jahren, glaube ich, auch ganz gut selber wieder organisieren, ne? Also um auf diese Probleme auch aufmerksam zu machen. Ich stoße im Internet zum Beispiel immer wieder auf diese Plattform Music Women Germany. Mhm. Da bist du ja auch gelistet. Mhm. Kannst du da was zu sagen? Weil ich muss gestehen, außer dass ich gesehen habe, dass es eine Plattform ist, weiß ich da gar nicht so viel drüber.
Nee, damit kenne ich mich tatsächlich auch nicht so gut aus. Dazu muss ich halt sagen, es sind halt eher so diese Grassroots-Projekte irgendwie, die da gibt es sehr viel davon, aber es so trotzdem so dieses Netzwerken, habe ich das Gefühl, klappt immer noch nicht so richtig unter Frauen. Ich weiß es, also ich weiß ja auch nicht genau, woran das liegt, aber es ist, ich halte tatsächlich nicht so viel von, also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist so gut, da müssen wir alle mitmachen und es bringt wirklich was. Also das bringt sicher alles was, aber jetzt so krass viel passiert da tatsächlich nicht irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ich könnte mir halt vorstellen, du sitzt ja in Berlin, dass es da noch besser funktioniert, wenn man sich dann auch wirklich mal sehen oder treffen kann, aber dass es sonst deutschlandweit vielleicht auch relativ fragmentiert ist und dadurch auch vielleicht einfach schwierig fällt, ne?
Ja, ich glaube, aber das Problem ist auch so ein bisschen, dass in den Führungsetagen natürlich nur Männer sitzen und Männer befördern irgendwie Männer. Es ist auch, die gehen dann zusammen zum Fußball und machen das da klar irgendwie und die Frauen dürfen da halt nicht mit. Die werden gar nicht gefragt, ob sie da mitgehen wollen. Mhm. Und wenn sich die Frauen untereinander treffen, die aber alle keine Macht haben, das zu ändern, dann bringt das halt auch nichts. Und deswegen brauchen wir ja auch die Männer, die uns mitfördern und die uns auch mit unterstützen, dass wir weiterkommen einfach. Es ist aber, glaube ich, auch so, ich glaube, innerhalb der nächsten 2 Generationen ändert sich das vielleicht auch, weil die ganzen jungen Leute, die denken gar nicht mehr so, die sehen das auch gar nicht mehr so, die sind ganz anders erzogen worden, die haben alle Feministinnen als Mütter und Feministen als Väter irgendwie. Ich glaube, also ich habe da sehr große Hoffnung, dass sich das innerhalb von den nächsten 20 Jahren tatsächlich ändert.
Okay.
Die Frauen heutzutage haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn man sich so eine Billie Eilish anschaut oder so, die sich halt nicht mehr in Hotpants auf der Bühne regelt, weil sie denkt, sie muss das nicht machen und das auch nicht möchte, dann merkt man schon, das ist ein komplett anderes Frauenbild, was heute verkörpert wird und es ändert sich dann einfach.
Junge Leute, das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, das treibt mich ja auch eigentlich wieder immer um, auch da ist natürlich die Frage, wie es bei den Frauen aussieht, aber generell würde ich natürlich mal wissen, wie schwierig ist es für euch, so auch an Nachwuchs zu kommen, jetzt gar nicht auf Künstlerseite, sondern wirklich an Mitarbeitern. In Berlin ist das wahrscheinlich noch einfacher, aber ich sehe es ja auch immer wieder hier, es ist gar nicht so einfach, auch Leute zu finden, die die Qualität oder ein bisschen Vorwissen mitbringen und dann auch wirklich in der Musikbranche arbeiten wollen.
Finde ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, immer wenn wir Praktikantinnen suchen, können wir uns wirklich jemanden aussuchen und wir haben immer Top-Leute und jetzt auch alle jungen Leute, die bei uns reinkommen, sind wirklich wahnsinnig kompetent. Also ich bin echt immer begeistert, was die alle können.
Cool.
Und die Sache ist halt die lassen sich nicht mehr so ausbeuten. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja auch eine große Sache in der Musikbranche, dass man eigentlich immer bis zum Umfallen arbeiten muss. Und wer nicht bis zum Umfallen arbeitet, der ist nicht hardcore genug und der ist nicht gut genug und der wird irgendwann die Musikbranche verlassen, weil der Druck zu hoch ist irgendwie. Und die jungen Leute, die jetzt nachkommen, so Anfang 20, die lassen es nicht mehr mit sich machen. Die sehen nicht mehr ein, dass sie ihr Privatleben aufgeben müssen wegen einem Job. Und das finde ich sehr interessant. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung, finde ich.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Lass uns noch mal vielleicht kurz zur aktuellen Situation sprechen. Wir hatten es am Eingang schon gesagt, klar, Corona-Krise betrifft irgendwie alle, ihr musstet eure Festivals absagen und habt ja mit dem Superblumen in München Neues auch starten wollen. Weißt du, wie viele Festivals, wie viele Events ihr jetzt abgesagt habt?
Also Splash, Full Force, Melt, Lolla, Superblum 5 und die ganzen Wonderlust-Sachen halt. Ich weiß gar nicht, es waren vielleicht 12 oder so.
Da steht natürlich unausweichlich die Frage auch mal in den Raum, wie das wirtschaftlich für euch funktioniert. Also ja. Könnt ihr das auffangen?
Ja, wir haben ja an unserer Firma ist ja ein Investmentfonds beteiligt und die stärken uns da den Rücken. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass wir alle auf Kurzarbeit sind und dass wir das alle mittragen müssen. Aber unsere Geschäftsleitung hat uns versprochen, dass bis Ende des Jahres niemand entlassen werden muss, sondern dass alle Mitarbeiter, also der Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern, erhalten bleiben wird. Die Frage ist halt, wie es 2021 ist, ob es dann mit Festivals normal weitergehen kann. Und ich glaube, wenn nächstes Jahr keine Festivals stattfinden, dann wird es schwierig bei uns. Aber dieses Jahr müsste alles in Ordnung sein. Wir arbeiten auch an alternativen Ideen und überlegen uns, was wir sonst so machen können.
Ja.
Ja, aber ich hoffe das Beste.
Ja, also wir gehen ja alle davon aus, dass es nächstes Jahr hoffentlich dann weitergeht. Mhm. Ich glaube, wenn man sich die Festivals anguckt, das wird ja noch relativ, wie soll ich sagen, also normal und geordnet ablaufen, weil es jetzt wahrscheinlich nicht so sein wird wie im Clubbereich. Also im Clubbereich, das wäre jetzt auch nochmal ganz interessant, deine Meinung zu hören. Da wird ja viel diskutiert, was passiert überhaupt, wenn es wieder losgeht. Ist dann jeden Tag jeder Club voll mit Bands? Also der totale Overkill, was soll da passieren? Also da hast du da eine Meinung auch nochmal zu oder eine Einschätzung?
Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich fand es sehr interessant, dass sie in Italien das gesagt haben, es dürfen 200er-Konzerte wieder stattfinden, aber ohne Getränkeverkauf. Und das ärgert mich dann, weil ich mir denke, ohne Getränkeverkauf braucht ein Club gar nicht aufmachen, weil mit den paar hundert Euro Miete, die sie kriegen, die leben vom Getränkeverkauf. Und ich finde es eigentlich eine Unverschämtheit, dass die Regierungen scheinbar von Leuten beraten werden, die keine Ahnung von der Branche haben und denen dann totalen Quatsch raten, was dann umgesetzt wird. Und ich finde, die müssen sich da Berater reinholen, die halt denen sagen, wie es läuft einfach. Das bringt ja, wie gesagt, es bringt einen Club nichts aufzumachen, wenn er keine Getränke verkaufen kann. Ich glaube, also in Berlin haben jetzt ja wieder ein paar Clubs aufgemacht und haben Biergartenbetrieb gemacht und das ist angeblich nicht so voll. Ich glaube, die Leute sind noch sehr verhalten und es war jetzt ja wohl auch so, dass sich bei einem Gottesdienst in irgendwo, hat mir nur eine Freundin erzählt, irgendwie 100 Leute angesteckt haben wieder und im Restaurant in Ostfriesland oder so haben sich den Leuten angesteckt und da muss man sagen, da denke ich mir selber, dann gehe ich lieber nicht in den Club. Ja, und ich glaube, die Leute werden sich das überlegen. Die werden, glaube ich, nicht sofort wieder in die Clubs rennen. Ich glaube, manche schon, viele junge Leute, aber ich glaube, vielen jungen Leuten ist es auch so ein bisschen egal. Die machen dann auch Corona-Partys oder sitzen jetzt oder schon davor zu 20. im Park irgendwie, weil die denken, das kann sie nicht umbringen. Als junger Mensch denkt man ja immer, man ist unsterblich und niemand kann einem was. Und ich glaube aber viele, die vielleicht schon ein bisschen erwachsener sind, denken sich dann, nee, also ich mache jetzt lieber einen entspannten Sommer und dann geht es 2021 wieder los. Ich glaube aber schon, dass das die Festivallandschaft und auch die Clublandschaft verändern wird, weil ich glaube zum Beispiel nicht mehr, dass die Leute am Einlass von Festivals von Securities abgetastet werden können, weil das wird so nicht mehr funktionieren, sondern ich denke, es wird so Schleusen geben müssen wie am Flughafen oder so. Ich glaube, es wird sich alles ein bisschen verändern müssen.
Okay, aber glaubst du denn, dass auch einige Festivals jetzt oder auch vielleicht sogar Agenturen auf der Strecke bleiben? Siehst du da auch schon was?
Ja, mit Sicherheit. Sehen tue ich das bisher noch nicht. Also es gibt so manchmal auf Facebook so Posts, wo halt Leute schreiben, sie haben Angst um ihre Firma oder um ihre Existenz und ich muss sagen, ich habe auch Existenzängste das erste Mal in meinem Leben. Aber besonders wenn man jetzt seinen Job verliert, findet man mit Sicherheit in der Musikbranche so schnell keinen mehr. Und ja, zum Beispiel auch in England werden ganz viele Leute entlassen bei den Agenturen. Also da sind die knallhart in anderen Ländern. Und ich denke mal, in den USA ist es auch so. Und die Sache ist die, ich glaube, die Musiklandschaft wird sich so verändern, dass die großen Firmen noch stärker werden, weil die werden ganz billig die ganzen kleinen Festivals, Clubs, Veranstalter aufkaufen und werden die integrieren. Und es wird halt sehr, sehr weniger bunt und abwechslungsreich werden, sondern es wird alles gestreamlined und wird alles nur noch Live Nation und Scorpio und wir auch sein. Und es wird sehr viel langweiliger werden, meines Erachtens, weil das, was interessant ist und das, was wirklich ja Veränderung bringt und was Neues reinbringt, sind ja diese Grassroots-Projekte, die halt irgendwie, wo nicht viel Geld dahinter steckt, sondern ganz, ganz viel Herzblut drin steckt. Und das ist ja das, was die Musikbranche so interessant macht, diese ganzen Veranstalter, die halt einfach dafür leben. Ich meine, das war ja am Anfang bei uns beim Meld auch so, dass wir das zu zweit mit lauter Freien gemacht haben und alles, was wir hatten, da reingesteckt haben. Und deswegen war es ja auch so toll. Und wenn das jetzt durch Corona kaputt gemacht wird, dann wird das, glaube ich, erstmal sehr, sehr traurig. Und das wird, glaube ich, auch eine Zeit lang dauern, bis sich da wieder jemand rantraut und bis wieder jemand sagt, oh, in dieser, also, weil wer weiß, wann der nächste Virus kommt, wer weiß, was die Herausforderungen der Zukunft sind, gerade mit Klimawandel. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann noch so einfach so kleine Firmen, die starten werden, wo man Apfel und ein Ei verdient. Und wenn plötzlich alles wegbricht, dann muss man Angst haben, dass man seine Miete nicht mehr zahlen kann. Also ich sehe das sehr, sehr skeptisch und habe auch da gar nicht so Lust drauf, wie das so werden wird.
Ja. Schwierig. Gibt's eigentlich irgendwie ein Festival oder Festivals, die du, ja, sag ich mal, inspirierend findest oder bewunderst aufgrund so ihrer Atmosphäre, Ambiente oder auch ihrer Kuration vom Programm her?
Ja, ich finde zum Beispiel das Oja-Festival in Norwegen ganz, ganz toll. Ich finde, also die haben in allen Bereichen einen wahnsinnig guten Ansatz. Die waren schon immer wahnsinnig umweltfreundlich. Die haben schon immer geschaut, dass sie ein gender-ausgeglichenes Line-Up haben. Die buchen immer gute Acts. Da stehen gute Leute dahinter. Das ist ein Festival, das ich echt sehr, sehr gerne mag und bewundere. Dann gibt's eine Bookerin, die hat bis vor kurzem das Zürich Open Air gebucht. Marion Meyer heißt die. Die, finde ich, macht einen wahnsinnig guten Job und sehr so ein bisschen mein berufliches Vorbild.
Ja, cool.
Ja, genau. Ja, es gibt viele, viele Festivals und Leute, die ich echt gut finde.
Ja. Ja, cool. Cool auch mal zu erfahren. Letzte so abschließende Frage. Woher, du bist ja auch sehr also Bücher und so sind ja, glaube ich, auch so dein Ding. Du hast viel mit Sprache zu tun. Mhm. Woher holst du dir denn nochmal so Input auch zu Themen aus der Musikbranche oder darüber hinaus? Hast du Inspirationsquellen, hast du Buchempfehlungen, die du nochmal so loswerden kannst?
Ja, ich muss ja sagen, ich lese gar nicht mehr so viel. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das eigentlich so ein bisschen der Traum von meiner Mutter war. Und ich habe in letzter Zeit auch tatsächlich wahnsinnig viele Bücher weggegeben, weil ich gemerkt habe, ich komme jetzt so unintellektuell rüber, aber ich habe gemerkt, dass es gar nicht so ich bin tatsächlich und habe in den letzten Jahren tatsächlich wirklich gar nicht mehr so viel gelesen. Die letzten Bücher, die ich gelesen habe, waren eher so politisch. Also ich bin ein großer Fan von Mohamed Yunus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist der Erfinder der Mikrokredite. Das ist halt ein ganz toller Typ, finde ich. Der ist Harvard-Absolvent und ist aus Bangladesch und hat irgendwann rausgefunden, dass er eigentlich jemanden in Bangladesch nur $25 leihen muss und dann können die ein eigenes Business aufbauen. Und hat damals, ich glaube sogar, das war ja schon in den 80ern, hat er eben einer Frau in Bangladesch $25 geliehen, hat er sozusagen Kredit gegeben und die hat sich ein Handy gekauft und hat dann in ihrem Dorf ein Callcenter aufgemacht, dass die Leute, wenn die zum Beispiel zum Arzt mussten, der drei Orte weiter gewohnt hat, nicht 2 Stunden dahin laufen mussten, nur um dann zu merken, der Arzt ist gar nicht da heute, sondern den anrufen konnten davor, bevor sie da hingegangen sind. So. Und dann konnte sich die Frau mit der Zeit natürlich mehr Handys kaufen und hat dadurch ein Business aufgebaut. Und dann hat er eine Bank gegründet, die Grameen Bank, die halt nicht eben zu so unerträglich hohen Zinsen Kredite verliehen hat, sondern wirklich so Kleinstkredite von, wie gesagt, $25 bis $100 an die Ärmsten der Armen vergeben hat und hat halt auch gemerkt, dass eigentlich die Frauen die sind, die die Familie zusammenhalten und die zu, ich glaube, 99% den Kredit dann auch zurückzahlen und hat halt hauptsächlich an Frauen Kredite vergeben und denen halt geholfen, Businesses aufzubauen sozusagen und hat dann auch Anteile von seiner Bank an die Frauen da vergeben und hat eben die komplette Politik umgangen und hat halt die Leute, das ist das, was mir so gut dran gefällt, nicht zu Opfern gemacht, die Charity brauchen, denen man was schenken muss, sondern der hat die in die Verantwortung genommen und hat sie eigentlich empowert und denen gesagt, hier, ich gebe dir Geld, aber ich verlange, dass du mir das zurückbezahlst. So, jetzt nicht zu einem hohen Zinssatz, sondern einfach nur, ich will das Geld, was ich dir gebe, zurück innerhalb von der und der Zeit, mach was draus. Und wie gesagt, 99% dieser Frauen schaffen das auch und als ich das erste Mal gelesen habe, fand ich das ein unglaublich gutes Konzept, dass man, wie gesagt, Politik und Weltbank und alles umgeht und die Leute nicht zu Opfern macht, sondern du empowerst die und gibst denen die Möglichkeit, sich selbst zu helfen einfach, ja. Und dann habe ich halt rausgefunden, das kann man tatsächlich auch über eine Plattform, die heißt Kiva, also kiva.org online machen, kannst du selber Mikrokredite vergeben. Ja. Genau, und kriegst sie dann halt zurückgezahlt und inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich eigentlich nur das Geld, was ich reingesteckt habe, immer wieder, also jeden Monat kann ich einen neuen Mikrokredit einfach vergeben, weil ich dann die Rückzahlungen kriege und habe tatsächlich auch, ich glaube, 98% Rückzahlungsrate und das einzige Mal, wann mir nicht das zurückgezahlt worden ist, als in Sierra Leone Ebola ausgebrochen ist und da weiß man nicht, was mit den Leuten passiert ist so.
Ja.
Genau. Und das letzte Buch, was ich von dem gelesen habe, war eben von Mohammed Yunus zur Veränderung der Wirtschaft sozusagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt.
Ja.
Sein letztes. Okay. Ja, genau.
Ja, okay. Also es gibt da liest du jetzt nicht so viel musikbranchenmäßig und so, sondern dann auch wieder andere Themen, die dich selber auch nochmal prägen dann, ne?
Ja, genau. Also eher im Musikbranche lese ich eher im Internet.
Okay.
Und also ich habe so natürlich die einschlägigen Biografien alle gelesen, wie mein Lieblingsmusikbuch ist, glaube ich, The Dirt von Mötley Crüe.
Ja.
Das kann ich sehr empfehlen. Und die Autobiografie von Marilyn Manson finde ich auch wahnsinnig gut.
Aber The Dirt ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Du läufst ja auch viel Backstage rum. Wie viel findest du davon Backstage wieder?
kommt aufs Festival drauf an, muss
ja,
ich sagen.
Ja, klar, ja, klar.
Als ich das Buch gelesen habe, war es am Anfang irgendwie so, dass ich dachte, es ist wahnsinnig übertrieben, aber inzwischen gab es schon so ein paar Splash-Festivals, wo diese ganzen Dinge tatsächlich alle passiert sind.
Also, schön.
Ja, also es gab mal eine Zeit, wo die Hip-Hop-Branche sehr brav war, aber inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen geändert und naja.
Okay, Mensch, was für ein Schlusswort.
Ja.
Mensch, also dann empfehle ich jedem nochmal The Dirt zu lesen und sich dann seinen Teil vielleicht zu denken, wie es dann auf dem Splash-Festival derzeit aussieht.
Ja, oder auch nicht. Roman, den ich eines Tages mal über Splash schreibe. Also sehr gut. Echt eins gleich, wo ich gesagt habe, darüber muss ich zumindest eine Novelle schreiben, weil da so viel passiert ist.
Herrlich. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir dann nochmal, wenn dann dieser Roman draußen ist.
Ja, genau.
Also, ich wünsche dir noch alles Gute und ich hoffe für euch, dass nächstes Jahr die Festivals wie geplant dann stattfinden.
Ja, danke.
Und dass es da weitergeht. Also, mach's gut.
Ja, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Das war jetzt schon die 38. Folge vom Redfield Podcast und ich möchte schon mal einen kleinen Ausblick geben auf die kommenden Folgen. Die werden thematisch sehr abwechslungsreich. Ich spreche noch mit Manuel Overbeck von First Strike, einem Label oder sogar einer Labelgruppe, die im Bereich House, Techno oder einfach der elektronischen Musik zu Hause ist und da sicherlich einige spannende Einblicke zu Vertriebsmöglichkeiten und zu Zukunftschancen bieten kann. Und dann spreche ich noch mit Peter Finger. Peter ist einer der bekanntesten Akustikgitarristen aus Deutschland und wenn nicht sogar weltweit, gerade für den Bereich Fingerstyle. Und er hat mit Acoustic Music schon seit vielen Jahren eine eigene Firma aufgebaut, die nicht nur als Label fungiert, sondern eigentlich schon eine komplette 360-Grad-Anlaufstelle rund um die Akustikgitarre und alle, was dazugehört, darstellt. Und das ist total spannend, mal zu erfahren, wie er das aufgestellt hat. Es gibt nämlich nicht nur über das Label Veröffentlichung international bekannter Künstler, es gibt einen eigenen Shop, die verkaufen Gitarren online wie auch stationär in einem eigenen Laden. Sie machen eigene Magazine, eigene Lerninhalte werden vermittelt. Es gibt eigene Events und in Osnabrück, wo sie beheimatet sind, auch ein eigenes Veranstaltungshaus. Also das wird spannend. Ich freue mich, wenn ihr weiter dran bleibt und es allen weiter sagt, die diesen Podcast noch hören sollten. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.